Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und heute spreche ich mit zwei Menschen, die jahrelange Erfahrung im Bereich Haustechnik haben. Und zwar jetzt gar nicht so sehr von den Baustellen, sondern von einem anderen Bereich. Wer das ist, gleich mehr dazu. Auf jeden Fall erfahren wir, warum Bausachverständigen es nicht mögen, wenn man auf der Baustelle Bauteilöffnungen macht. Wir erfahren, was das ist. Und wir lernen einige Punkte und Tipps, was man als Handwerker tun kann, um auf der Baustelle professionell aufzutreten, wenn man einen Ortstermin hat, wo vielleicht sogar Rechtsanwälte der Gegenpartei dabei sind. Viel Spaß beim Anhören. Jeder, der gebaut hat, jeder, der Handwerker beauftragt hat, weiß es, oder jeder, der jemanden kennt, der mal gebaut hat, weiß es, dass es ganz oft zu Problemen kommt. Und wenn es zu Problemen kommt, dann ist es wie im Kindergarten, dann war es keiner und alle rennen rum und zeigen mit dem Finger auf jeweils einen anderen, so dass man dann irgendwann mal vor Gericht muss. Und wenn man vor Gericht muss, hat der Richter in aller Regel gar nicht so viel Ahnung von dem, was er da tun soll. Und deswegen gibt es Leute wie den Elmar Held. Und der Elmar erzählt uns heute in dem Podcast einiges über sein Leben als Sachverständiger. Und damit das Ganze nachher auch überall in die Welt verteilt wird, habe ich noch die Andrea dabei, die Andrea Bauer, die ist Chefredakteurin von Haustech und die moderiert zusammen mit mir diese Folge mit dem Elmar. Hallo Elmar, hallo Andrea.
Ja, hallo Achim.
Hi. Jetzt habe ich beide auf einmal gesagt und jetzt auch beide auf einmal gesagt. Also Ladies first, okay. Hallo Andrea.
Hallo, grüß dich Achim, grüß dich Elmar.
Und hallo, ja, auch von meiner Seite Grüße an die Andrea und an Achim.
Ja, wir sitzen jetzt hier zusammen. Elmar ist außerdem, dass er Bausachverständiger ist, auch noch der Chefredakteur von SBZ Monteur und hat in diesem Format zusammen auch mit Andrea eine kleine Reihe und die ist so Funktionierts-Reihe. Da erklärt er alles Mögliche, was man so im Umfeld Haustechnik, Heizung, Sanitär, Wärmepumpen, was auch immer so sein kann, erklärt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Folge zu nennen. So funktioniert es mit dem Sachverständigen. Elmar, ich weiß es, weil ich es recherchiert habe. Du kommst auch direkt quasi ursprünglich aus diesem Gewerk, hast dann ein paar Jahre da drin gearbeitet, dann was studiert, Versorgungstechnik. Jawohl. Und dann irgendwann hast du die Seite gewechselt vom auf der Baustelle Schrauben hin zu Schreiben und Begutachten. Magst du vielleicht 2, 3 Sätze zu deiner Karriere selbst sagen?
Ja, also gelernt habe ich damals noch Gas- und Wasserinstallateur. Heutzutage gibt es den Anlagenmechaniker, der den Gas- und Wasserinstallateur und den Heizungsbauer beinhaltet. Damals war das noch getrennt. Und heutzutage, beurteile ich natürlich beide Sachen sehr gerne. Das heißt also die Trinkwasserinstallation und auch Heizungsinstallation. Und dieses Beurteilen macht man mit der Eigenschaft, dass man als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger unterwegs ist. Es gibt auch Ausnahmen, wo jemand ohne diese Bestellung arbeitet. Aber in meinem Fall ist es so, dass eben die Handwerkskammer Dortmund in diesem Fall mich bestellt hat und ich dann bestimmte Verpflichtungen eingehe, zum Beispiel was den Wahrheitsgehalt meiner Gutachten angeht, was meine Parteilichkeit angeht, da gibt es dann eben bestimmte Bestimmungen. So, vor dem Hintergrund mache ich sowas.
Ja, sehr schön. Und im Vorgespräch haben wir schon ein bisschen darüber geredet, Andrea, dass der Elmar uns nachher ein paar Tipps geben wird, gerade für Handwerker, was und wie kann ich damit umgehen, wenn ich auf der Baustelle mit einem Sachverständigen in Kontakt treten muss, wenn so ein Termin anberaumt ist. Und diese Tipps werden wir dann auch auf der Haustech-Seite veröffentlichen. Und genau. Erzähl du doch mal, Andrea, ein bisschen über deine Vergangenheit. Warum hast du heute Chefredaktion von Haustech und wie kam es dazu, dass wir heute hier zusammensitzen?
Also, ich war lange bei der SBZ, daher kenne ich auch den Elmar schon und habe da zuletzt die Online-Redaktion gemacht und die Social-Media-Tätigkeiten. Dann kam der Axel Burkert, damals noch nicht Kollege, sondern externer, auf mich zu, weil der Verlag haustech.de gegründet hat. Das ist ein Online-Portal für die Gebäudetechnik. Und wir informieren unsere Nutzer mit 2 Newslettern am Tag, haben jetzt einen YouTube-Channel und eine Academy aufgebaut. Genau. Und Podcast ist einfach ein tolles Format, was wir gerne noch in unserem Programm hätten, aber personell nicht leisten können. Und außerdem ist deiner so gut, Achim.
Ja, vielen Dank.
Und da hat der Robert Reisch, unser Verleger, angeregt, ob wir uns nicht zusammentun wollen. Und das haben wir dann auf der ISH dieses Jahr getan.
Genau, da haben wir uns beim Apple Boy, gell?
Beim genau, Apple Boy, beim Apple Boy Event.
Genau, daher ist das jetzt die Geburtsstunde und ich finde es cool, dass wir uns unterhalten können. Elmar, was passiert denn, wenn so ein Ortstermin gerichtlich anberaumt wird?
Grundidee ist, dass ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger das Auge des Richters ist. Ja, also der hat ja in der Regel zum Beispiel von einer Wärmepumpe nicht so viel Ahnung. Also soll zum Beispiel ein Sachverständiger genau auf diese Wärmepumpe gucken und schauen, ob sie zum Beispiel nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gebaut wurde. Das ist so der Grundgedanke. Und fixiert ist das tatsächlich nicht irgendwie, schau mal, ob das in Ordnung ist, sondern da stehen genau Beweisfragen. Das ist das Wesentliche. Der Richter formuliert oder die Parteien formulieren und reichen an den Richter weiter, an die Richterin weiter, welche Beweisfragen sind zu beantworten. Und das ist mein roter Faden durch einen solchen Ortstermin. Ich schaue mir die Beweisfragen vorher an, bereite mich vor und sage, die und die Punkte muss ich also jetzt in dem Gebäude sehen, an diesem Gewerk sehen und dann geht man da durch. Und man guckt nicht rechts und links, ob da geputzt ist und ob da irgendwelche anderen Fehler noch sind, sondern man hangelt sich nur an den Beweisfragen durch und hat nicht woanders zu gucken.
Da hätte ich gleich eine Frage dazu, Elmar. Die Beweisfragen, wer bereitet die vor? Bereiten die beide Parteien vor?
In der Regel haben beide Parteien die Möglichkeit, so etwas einzugeben. Aber meistens sind es die Kläger, die so etwas vorbereiten und an den Richter weitergeben. Je nachdem, in welchem Stadium sich diese Beweisführung auch befindet oder das Verfahren befindet. Und er übernimmt dann die Fragen, von denen er glaubt, ja, dass die nachher dazu führen, dass er recht sprechen kann.
Ne? Okay.
Ja. Ich habe das vorher im Intro ganz kurz gesagt. Ist es ein spezieller Richter? Müssen sie eigentlich schon sein, die da ein bisschen das öfters machen, oder? Oder ist es ein allgemeiner Richter? Ich kenne mich da tatsächlich gar nicht aus. Weiß der, worauf er gucken muss?
Wenn zum Beispiel ein Mangel vermutet wird an einer Wärmepumpenanlage, zum Beispiel, ja, dass sie zu klein oder zu groß dimensioniert wurde, dann wird er natürlich von den Parteien von einer der Parteien dahin gebracht und das wird gesagt, das ist der vermutete Mangel, den wir da sehen. Und deswegen werde ich in den nächsten Betriebsjahren für die Betriebszeit dieser Wärmepumpe zu viel Geld bezahlen oder habe bei der Montage dieser Wärmepumpe zu viel Geld bezahlt. Bitte, lieber Richter, überprüf das doch bitte und sprich nachher recht, ob wir diese Anlage wieder austauschen.
Ja, die Frage bezog sich eher darauf, ist es der Richter, der davor quasi, keine Ahnung, einen Verkehrsfall hatte oder sind es spezielle Richter oder Richter, die schon tatsächlich öfters solche Baurechtsthemen machen?
Das sind dann häufig welche mit Erfahrung im Baurecht. Okay. Es gibt aber auch die Instanzen, also Amtsgericht, Landesgericht, Oberlandesgericht und da werden die nachher immer spezieller und jemand, der dann sehr, sehr viel, sag mal, Recht spricht im Bereich Verkehrswesen, der wird jetzt nicht unbedingt mehr nachher am Oberlandesgericht die Bausachen bearbeiten, ne?
Was war deine größte Instanz, bei der du schon mal berufen worden bist?
Das Oberlandesgericht, ja. Okay. Es ist schon cool. Da sind also dann schon ihre Profis dann dabei. Ne? Tolle. Ich habe bisher ganz ehrlich keine schlechten Erfahrungen mit den Richtern gemacht. Meistens sehr, sehr intelligente Leute mit einem tollen Überblick. Und wenn man die das zweite Mal sieht, dann weiß man, die haben sich tatsächlich schon mit diesen Fällen und mit diesen auch handwerklichen Sachen echt beschäftigt. Die brauchen uns zwar noch, aber die beschäftigen sich tatsächlich damit und wollen recht sprechen und wollen nicht einen Fall vom Tisch haben. So war mein Eindruck immer.
Sehr cool. Jetzt hast du vorher gesagt, der nimmt dich quasi und schickt dich auf die Baustelle als verlängerter Arm. Und wie hast du es genannt? Augen und Ohren?
Ja, wir sind Augen und Ohren.
Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast einen kleinen Katalog, so wie Columbo, so ein kleines Notizzettelchen, da stehen die Beweisfragen drauf und du sagst so, jetzt lasst uns mal nachschauen, wo ist X ja. und Y oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wenn es ein toll organisierter Tag ist, dann weiß ich ja vorher schon, welche Punkte möchte ich sehen. Ja, mhm. Tag ist jetzt übertrieben, aber wenn du so einen Ortstermin eine Stunde, anderthalb dauert, dann weiß ich, welche Sachen möchte ich sehen und dann flitzen wir nicht unbedingt vom Keller ins Dachgeschoss und dann wieder in den Keller und dann ins Erdgeschoss, sondern da mache ich so einen chronologischen Ablauf, den ich mir vorstelle. Und dann gucken wir uns diese ganzen Dinge, die zu der Beweisfrage, zur Beantwortung der Beweisfragen notwendig sind, nacheinander alles an. Zum Beispiel im Keller dann die Wärmepumpe plus die Trinkwassererwärmung, dann im Erdgeschoss noch die Fußbodenheizung und ganz oben im Dachgeschoss vielleicht noch das Bad, das er auch noch errichtet hat. Ja.
So. Muss da, wenn da irgendwas Unterputz ist, hast du da dein Stemmeisen dabei und haust es raus oder wie ist das?
Das ist so gut wie nie der Fall, dass wir das direkt machen. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger und extrem sensibler Punkt, Bauteilöffnungen. Mhm. Die vermeiden wie der Teufel das Weihwasser, wir Sachverständige, mhm. denn wir müssen ja nachher den Zustand wiederherstellen wie vorher. Ja, also lassen wir uns das immer vorher, wir weisen darauf hin, für diese Beweisfrage müsste ich im Zweifel eine Bauteilöffnung machen. Mhm. Wer macht sie? Möchte der Kunde das selber machen? Der Hausherr zum Beispiel die Hausherrin. Oder möchte der Installateur das selber machen? Das ist uns dann egal, wenn die es machen wollen. Oder sollen wir jemanden stellen, der diese Bauteilöffnung macht und wie wird es nachher wieder verschlossen? Ne? Also wir vermeiden das. Wenn es dann sein muss, muss vorher geklärt sein, wie wir diese Bauteilöffnung machen und wie nachher der Urzustand wiederhergestellt wird.
Ja. Wird damit berücksichtigt beim Erstellen der Beweisfragen, wenn eine Partei irgendwie Dokumentation vorlegt oder sagt, so und so sah es aus oder ist es für den Ortstermin irrelevant?
Doch gute Dokumentation aus der Bauzeit kann ich natürlich berücksichtigen. Ich kann also in meinem anschließenden Gutachten schreiben, dass zum Beispiel Fotos belegen, die plausibel zu dem Ort passen, den ich dann untersucht habe, dass diese Fußbodenheizung passend verlegt wurde. Ja, also Beispiel, eine Fußbodenheizung, die eine Partei zweifelt an, dass ausreichend enge Verlegeabstände bei der Fußbodenheizung vorhanden sind. Der Handwerker sagt, nein, ich habe einen Abstand von 10 Zentimetern verlegt. Da müsste ich ja bescheuert sein, wenn ich sage, ich gucke jetzt nicht auf das Foto, das beweist, dass dieser Abstand da ist. Von zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einen Abstand 10 Zentimeter. Ich kann es aber auch noch mit einer Thermografie überprüfen dann, ne? Aber so verifiziere ich das dann, ja.
Okay, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man als Handwerker dann seine Baudokumentation ordentlich macht und auch einreicht im Vorfeld, oder?
Ja, das ist toll. Okay. Also ich habe ja die gesamte Akte mittlerweile oft elektronisch und dann kann ich mir natürlich diese Bilder ansehen. Und wenn da zum Beispiel dann noch ein Fenster drauf ist, ein Fensterausschnitt, und ich kann dann sehen, ach draußen, ja, das ist die Umgebung, dann kann ich zurückführen und sagen, eindeutig, das ist die Aufnahme dieses Raumes mit genau diesen Verlegeabständen der Fußbodenheizung. Und deshalb ist das entsprechend der Norm zum Beispiel ausreichende Verlegung.
Ja, wenn der dich aber bewusst anlügen würde, also wenn der dir quasi ein Foto geben würde, als mal übertrieben aus dem Katalog vom Hersteller und sagt, schau mal, ja, so haben wir es da gemacht, dann, also quasi bewusstes Lügen, wie geht das Gericht oder wie gehst du da damit um, wenn du das erkennst?
Entweder bringe ich es dann in meine Argumentationskette nicht rein oder ich weise den Richter darauf hin, dass ich nicht nachweisen konnte, dass es sich plausibel um diese Stelle in dem Bauwerk handelt. Wenn ich bei dem Beispiel bleibe, Fußbodenheizung, dann müsste ich meinem Richter schreiben, das ist zwar ein normgerechter Verlegeabstand, der ist toll, genau für diese Anlage, aber ich kann nicht zurückführen, ob der tatsächlich aus diesem Gebäude stand, das ich da beobachtet, das ich gesehen habe. Mhm. Ne?
Also ich muss mir nicht die GPS-Koordinaten, mein iPhone macht es ja, glaube ich, wenn du im iPhone Bild hast, hast du die GPS-Koordinaten mit drin, dann kannst du es dran. Ja, okay, würde jetzt zu weit führen. Genau. Gehen wir einfach davon aus, du gehst mit diesem Beweisfragenkatalog, so wie Columbo, auf die Baustelle. Wen triffst du denn dann dort?
Also immer beide Parteien. Beide Parteien sollen geladen werden und haben natürlich das Recht, anwesend zu sein.
Ja, aber weißt du, was ich weiß? Dass ich manchmal das Gesicht von diesem Handwerker gar nicht mehr sehen will, weil er mich schon so aufgeregt hat. Er sagt, jeder darf kommen, aber der nicht. Was machst du dann?
Dann versuche ich erstmal zu deeskalieren, ja, und versuche den zu beruhigen und muss ihm dann sagen, wenn Sie diesen Handwerker jetzt nicht reinlassen, den Sie vielleicht nicht mehr mögen, dann müssen wir leider diesen Ortstermin abbrechen und dann kostet es nochmal Geld, weil ja die Beweisfrage dann immer noch nicht geklärt ist. Also ich kann nicht einfach entscheiden, okay, wir führen den Ortstermin trotzdem durch. Das wäre fatal. Dann würde ich in Richtung Besorgnis der Befangenheit laufen. Mhm. Das ist der Fachausdruck dafür. Besorgnis der Befangenheit. Der hat sich alleine mit einer Partei durch das Haus bewegt, hat die Beweisfragen, ohne die andere Partei anzuhören, klären wollen. Das geht nicht. Okay. Also nochmal der Punkt ist, beide Parteien müssen sich auf der Baustelle oder auf diesem, zu diesem Ortstermin, da bewegen dürfen. Wenn eine verzichtet, das ist okay.
Also dann kann man auch alle Anwälte mit?
Genau. In der Regel sind die Anwälte ganz spitz drauf, da mitzulaufen. Ich glaube, weniger, weil sie dazu beitragen können, sondern vielmehr, weil da ein schönes Honorar anfällt.
Das ist eine Unterstellung.
Das ist eine schlimme Unterstellung, ich weiß. Aber hin und wieder können die eben nichts dazu beitragen. Hin und wieder wollen die natürlich auch, denke ich, wirklich, dass die Parteien ruhig bleiben. Wenn das wirklich schon emotional so ein bisschen hochgekocht ist und die sich schon 2 Jahre, 3 Jahre streiten, dann sind die sich zum Teil spinnefeind und dann deeskalieren auch die Rechtsanwälte. Aber okay. Zum Teil.
Ja, aber da kommen wir ja gleich noch dann auch bei deinen Tipps noch da drauf, was man da schlauerweise machen kann. Mhm. Jetzt läufst du da so durch diese Baustelle und stellst tatsächlich irgendwas fest. Und dann fängt ja vielleicht sogar der eine oder andere an, Behauptungen aufzustellen, dass das so ist oder nicht so ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass dann auf einmal jemand versucht, irgendwie zu diskutieren. Wie gehst du da damit um?
Ja, diese Diskussionen sollten also schon eine fachlich gute Grundlage haben. Es sollte also nicht, wenn ich jetzt für den Privatmenschen als Auftraggeber spreche, sein Eindruck sein, ich hätte es aber gerne viel, viel schöner verkleidet gehabt. Und es sollte nicht von dem Installateur kommen, auf was soll ich denn sonst noch alles achten? Also es müssen schon fundierte Sachen sein, Fakten sein. Ich kann nur auf Fakten reagieren und nicht auf emotionale, ich wünsche mir was und auf was soll ich denn noch achten, wenn ich jetzt mal den Handwerker rannehme, auf was soll ich denn noch alles achten, wenn ich so eine Heizungsanlage baue? Das ist keine Aussage, sondern er hat ein mangelfreies Gewerk abzuliefern und wenn ein Mangel da besteht, dann kann er sich da nicht rausdrehen im Sinne von, oh, ich habe aber die anderen Sachen alle richtig gemacht, das geht nicht.
Mhm. Du hast ja auch dann das Regelwerk im Hintergrund, auf das du dich dann berufst.
Jawohl, genau. Ganz genau. Ne? Es sind in der Regel dann wirklich DIN-Normen, Richtlinien und zum Teil eben auch natürlich ganz wichtig die Herstellervorgaben, die alle zu beachten sind. Und daraus ergibt sich die allgemein anerkannte Regel der Technik, die alle zu beachten haben. Und der in dem Fall Laie, der Auftraggeber, muss nicht darauf hinweisen, bitte achte aber drauf, dass du nachher 6 Zentimeter Überdeckung über diese Fußbodenheizung hast, sondern das muss klar sein für den Handwerker, dass er diese 6 Zentimeter nachher einhalten muss und er dann eben nicht so puckelige Fußbodenheizungsrohre verlegen kann, die da so schlangenförmig auch in der Horizontalen sich nach oben und unten bewegen.
Das geht dann eben nicht.
genau. Ne? Das geht dann eben nicht. Ne?
Das, ja, okay. Kam das bei dir schon mal vor, dass du sowas entdeckt hast, dass jemand so dermaßen daneben liegt?
Dieser spezielle Fall Fußbodenheizung, das gibt es immer wieder. Das wird schon zum Teil sehr phlegmatisch gemacht. Ich habe den Eindruck, dass es, wenn jemand es selten macht, dass er dann oft aus Verzweiflung, weil er nicht vorankommt, nachher wirklich schlechte Arbeit abliefert bei den Fußbodenheizungen.
Wenn er irgendwie in Stress kommt, meinst du?
Ja. Ja, die wollen natürlich so am Ende des Tages auch irgendwo ein paar Quadratmeter verlegt haben und dann verlegen die zum Teil, als ein Beispiel, das zum Teil schlampig.
Also Akkord verlegen.
Ja.
Okay. Ja, klar, aber bei großen Gebäuden, ja.
Ja, aber die, die es professionell und jeden Tag machen, das sind ja oft auch die, die von den Handwerksbetrieben sogar noch als Subunternehmer bestellt werden, die machen es sehr oft sehr gut, ne? Weil die nichts anderes machen als Fußbodenheizung verlegen. Die wissen genau, worauf es ankommt. Ja, aber das ist jetzt sehr pauschal gesagt. Nur das sind so Sachen, die schon mal passieren, ne?
Das wäre eigentlich ganz spannend. Also ich weiß ja nicht, ob du das hast, ob du da Bildmaterial dazu hast, vielleicht mal so 2, 3, 4 Bilder rauszusuchen, wo du sagst, natürlich komplett anonymisiert, ja, aber vielleicht für die Andrea, wo sie dann auf Haustech bringen kann, dass man sich sowas mal anschauen kann. So, glaubst du nicht, was du schon mal gesehen hast? Weißt du, geht das? Darfst du das? Kann man das? Können wir das?
Also bei den Gerichtssachen ganz bestimmt nicht. Mhm. Bei den privaten Sachen, ich mache ja auch private Gutachten als Vorbereitung für einen solchen Gerichtstermin. Und da müsste ich dann mit den Kunden sprechen, ne, dass die dann sagen, ja, wir geben die Bilder frei oder wir geben folgende Bilder frei, die eben jetzt keine Personen zeigen. Mhm. Ich glaube, das ist dann für die kein Problem und das würden wir natürlich gerne machen, dass wir dann mal
das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall so eins oder zwei der kuriosesten Dinge, wenn du die mal raussuchst, ja. Dann kann man die da erweiternd für den Podcast einfach, wir werden die Folge auf Haustech verlinken und dass vielleicht Haustech-Leute oder Leute, die jetzt mal sehen wollen, was du meinst, einfach da drauf schauen können und gucken können, von was der Elmar da so geredet hat.
Ja. Ja, da wären auch deine spannendsten Fälle interessant. Das wäre vielleicht auch was für uns noch, Achim, wo wir uns noch mal treffen könnten, oder? Und so spannende Gutachterfälle mal im Detail ein bisschen besprechen.
So Baufails, wie kam es dazu? Ja. Ich meine, das ist für den Sachverständigen ein bisschen Aufwand, so habe ich dich verstanden, Elmar. Als du jetzt sagst, okay, raussuchen, Informationsmaterial oder Bilder raussuchen, ist ein bisschen Aufwand. Dann würde ich ich finde das eine super Idee. Lass uns das mal drüber sprechen, ob man da nicht nur einzelne Fälle in Zukunft in vielleicht in kürzeren Podcast-Folgen raussuchen können und mal hinlegen können und sagen, schau mal hier, hat jemand mal gemacht oder falsch gemacht oder achte da drauf. Ja. Apropos drauf achten, ich kann mir vorstellen, ich meine, du machst es ja jetzt schon eine Weile, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere dich ja schon kennt. Also machst du die Tür auf und sagst, ja, hi, ich bin Elma, oder wie läuft es dann ab?
Nein, also wenn wir uns tatsächlich schon kennen, dann habe ich im Vorfeld für mich abgecheckt, dass ich nicht befangen bin, dass ich also nicht pro oder gegen diesen Menschen, den ich schon kenne, arbeite und sage, ich bleibe neutral. Das heißt, mein Tipp, wenn ich jemanden auf der Baustelle treffe, den ich tatsächlich schon kenne, zum Beispiel aus der Meisterschule oder sowas, ja, ich habe also über 20 Jahre in den Meisterschulen schon unterrichtet, ich kenne also über 1000 Meister dieses Faches, dass ich dann irgendwann jemanden treffe, den ich schon kenne, ist ja ganz klar.
Ja, klar.
Aber dass der mir dann nicht auf die Schulter klopft, ne, weißt du noch? Das ist dann ganz klar. Das darf man nicht machen. Ne? Ich habe an dem Tag schon entschieden, nein, ich bin nicht befangen. Ich würde nicht gegen oder für ihn sprechen. Und dann meine ich, sollte der Installateurmeister oder die Installateurmeisterin so clever sein, dass sie dann sagen, guten Tag, Herr Held. Ja, ne? Und nicht Elmar. Weißt Elmar, du noch, wie schön wir drauf sind? Schön, ne?
Ja. Wo wird da die Grenze gezogen? Oder wo ziehst du da die Grenze?
Wenn ich mit jemandem tatsächlich dann befreundet bin, das gibt's ja auch natürlich, ganz klar, aus diesem Bereich, dann würde ich die Befangenheit von mir aus schon anmerken und würde dem Gericht sagen, in diesem Fall kann ich nicht tätig werden. Ich kenne ihn persönlich und bin mit ihm befreundet. Bitte weichen Sie auf einen anderen Sachverständigen aus. Mhm. Wenn ich mit dem Spinnefeind bin, würde ich auch versuchen, das abzulehnen, weil das nicht gut ist. Ne? Mhm. Der wird ja dann auch nachher merken, mein Gott, der hat mich ja damals schon durchfallen lassen, ne? Der Meisterprüfung. Und jetzt will er mir nochmal einen mitgeben.
So, da kommst du zuerst auf Frank, ne? Das hast du damals schon nicht können und hier sehe ich, dass es immer noch nicht können.
Damals schon nicht, ne?
Ja, okay. Nein, aber. Nee. Ich meine, es ist ein ernstes Thema, da darf man
es ist ein ernstes Thema, ja.
Genau. Zu viel Spaß drüber machen. Nichtsdestotrotz soll die Bauimpulse-Podcast ja auch Unterhaltung sein. Also klar, kann ich verstehen, dass du da deine Grenzen ziehen musst. Ich schiebe ein bisschen auf die Uhr und wir wollen ja noch ein paar Tipps geben. Hast du denn jetzt zu dem Ablauf, ja, ich meine, du machst den Ortstermin, müssen wir wahrscheinlich noch kurz fertig machen. Du läufst dann so durch, du hoffst, dass kein großer Streit entbricht. hast deine Anwälte, nimmst deine Beweisfragen auf und wie sieht dann dein Tag aus, wenn du dort gehst? Dann sagst du Tschüss, wir sehen uns wieder oder wie läuft das? Und was machst du dann noch? Das würde mich noch interessieren.
Also in der Regel werde ich vor Ort nicht meine Ergebnisse preisgeben, weil man mich darauf festnageln kann. Wenn ich also den Ort verlasse, dann sind eigentlich alle immer noch, tappen eigentlich alle immer noch im Dunkeln. Es sei denn, es ist so eindeutig, dass ich vor Ort mich schon äußere. Mhm. Ansonsten verfasse ich das zu Hause schriftlich und bin nur dem Richter gegenüber, der Richterin gegenüber verpflichtet. Und die würdigen dieses Gutachten, verschicken es aber auch an alle Parteien. Das heißt, alle Rechtsanwälte, alle Kläger und Beklagte bekommen dieses Gutachten zu lesen und dann können die sich äußern.
Ja. Kommt es auch vor, dass du vor Gericht aussagen musst?
Ja, also ich unterstelle jetzt mal, eine Partei unterliegt und fühlt sich in die Enge getrieben, dann sagen die, die einzige Chance, die wir noch haben, um ihn zum Kippen zu bringen, ist, wir laden ihn zu einem Gerichtstermin mit ein. Dann erscheine ich auch schon mal vor Gericht. Und dann nehmen die mich da in die Zange. Mhm. So nenne ich das mal. Ne?
Bist du denn nervös, wenn das passiert? Nervöser wie vor so einer Podcast-Aufnahme oder mal, wie ist das Gefühl?
Ja, also ich war viele Jahre sehr nervös bei solchen Terminen. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass die Richter extrem souverän sind, egal ob junge oder ältere Richter, egal ob Frau oder Mann. Die sind sehr souverän und unterstützen wirklich den Sachverständigen. Die achten auf uns. Die nehmen uns also aus der Schusslinie raus und lassen nur Fragen zu, die tatsächlich fachlich sind und nicht wenn wir in Frage gestellt werden als Person oder sowas, ja.
Also das nicht geht so, wenn man es auch so als amerikanischen Anwalt sehen kennt, so.
Ja, sowas gibt's halt da nicht. Okay. Das gibt's da nicht, ne. Die, okay. ne, die dürfen da nicht rummoppern oder sowas. Und auch die Laien, also die Kläger oder Klägerin, beziehungsweise Beklagte oder Beklagte, die dürfen dann nicht uns irgendwo in Frage stellen, sondern es kommen eigentlich nur die Rechtsanwälte und der Richter, die kommen zur, die können reden. Die anderen halten sich geschlossen dabei.
Mhm. Wie oft entscheidet denn das ein Richter? Gibt es da auch Vergleiche manchmal, wo man sagt, okay, jetzt hier, ich sehe es ein, ich habe Mist gebaut, wir einigen uns jetzt außergerichtlich auf irgendwas oder kommt das auch vor?
Also das ist mein Eindruck, dass das oft vorkommt, aber diese Rückmeldung bekomme ich nicht jedes Mal. Ne? Okay. Also wenn nicht entschieden wird, kriegen wir auch keine großen Hinweise. Klar, wäre toll, wenn wir jedes Mal wüssten, wie ist das, was ich da recherchiert habe, gewertet worden und wie ist nachher wie sind die Parteien da jeweils rausgekommen, aber das bekomme ich nicht jedes Mal mit. Wenn Recht gesprochen wird, kriegen wir hin und wieder auch so einen Hinweis. Wir haben in folgender Sache Recht gesprochen, das und das waren unsere Urteile. Das gibt es auch, dass uns die Gerichte dann als Sachverständige etwas zuschicken. Ja.
Jetzt habe ich noch eine kleine Frage, bevor wir zu deinen Tipps rüberwandern. Und das ist, was passiert, wenn jemand, also ein Handwerker, eine Leistung erbringt, die er berechnet, ja, planbar berechnet, gerade im Bestand, wenn du jetzt eine Wärmepumpe in den Bestand reinmachst, ist ja nicht immer ganz einfach zu sagen, okay, was sind jetzt eigentlich hier die ganzen Randbedingungen? Ja, aber das berechnet, das argumentiert, zum Beispiel, dass er sagt, ja, wir machen jetzt hier eine Flächenheizung anders rein, wie es vielleicht die Norm vorsieht, weil das in dem Fall angebracht wäre. Und nicht alles in der DIN ja drin sein kann oder in den Regeln. Also, wenn der rechnest du dann auch nach oder sagt man dann, nee, halt, stopp, die Norm gilt immer oder wie ist da dein?
Ich rechne ganz klar auch nach. Mhm. Das ist auch zum Teil sehr, sehr aufwendig. Ich habe jetzt gerade noch wieder eine Heizlast da von einem Gebäude mit zig Erkern, also die Dächer alles krumm und schief und sowas und das muss ich alles nachrechnen, damit nachher der Richter tatsächlich Recht sprechen kann. Der muss ja dann behaupten können, nein, nach den Regeln der Technik ist diese Pumpe zu klein oder zu groß ausgelegt worden. Und das muss ja Hand und Fuß haben. Und da arbeite ich.
Aber das ist, da habe ich doch noch eine weitere Frage. Das ist spannend, wo du sagst, es auch zu groß. Weil ich kenne das immer wieder, dass Leute halt so viel Sicherheit mit reinmachen, ja, dass gerade auch bei Gasheizungen teilweise da Dinger installiert worden sind in der Vergangenheit, wo du sagst, die könnten das Gebäude innerhalb von 10 Minuten auch zur Sauna verwandeln. Da ist ja quasi überdimensioniert. Kommt das auch vor, ja?
Das ist tatsächlich seltener der Fall, aber es kommt natürlich auch vor. Ne? Es kommt dann aber auch seltener zu einer Behandstandung, wenn die Anlagen überdimensioniert
komisch,
sind.
Komisch, warum nur?
Ja, aber es ist tatsächlich jetzt nicht so, das ist jetzt nicht der Hinweis und deshalb sorgt man dafür, dass ihr genug Sicherheiten reinbringt. Das ist es nicht. Die Anlage läuft ja weniger effizient, weil sie höher taktet. Ja, es sei denn, sie kann tatsächlich auch modulieren. Wenn sie also in ihrer Leistung sich selber anpassen kann, dann ist das nicht ganz so schädlich für eine Wärmepumpe überdimensioniert zu sein, als wenn sie nur an- und ausgehen kann.
Okay. Ja, verstehe ich. Aber das würde, glaube ich, tatsächlich schon wieder der Grund sein für eine weitere Folge. Ja. Lass uns doch jetzt mal zu deinen Tipps rübergehen.
Ja.
Ich bin jetzt gefühlt einfach mal, ich bin zwar keiner, aber ich denke, ich wäre jetzt Handwerker, ja, und ich höre jetzt diese Folge. Und wenn ich bis hierher durchgehalten habe und es spannend fand, zu sagen, pass mal auf, du als Sachverständig, was kannst du Handwerkern tendenziell mit auf den Weg geben? Vielleicht hatte ich noch nie einen Ortstermin oder wenn ich mal wieder einen habe oder wie kann ich mich viel besser darauf vorbereiten? Wie kann ich professionell auftreten? Und da hast du uns ein paar Tipps.
Ja, also einmal ausgeruht zu einem solchen Termin kommen, nicht unter Zeitdruck und auch nicht unter emotionalem Druck an so einem Termin teilnehmen, nicht darauf beharren, dass man nachher als Sieger da aus diesem Termin alleine hervorgeht. Bei diesem Termin gibt es keine Sieger oder Verlierer. Der Richter entscheidet erst sehr viel später.
Okay, pass auf, ganz kurz. Also du hast ja vorher gesagt, der Termin wird dir anberaumt und ich muss ja da kommen. Ich mache es zum Beispiel bei uns am Machermittwoch so, dass ich vor dem Termin einfach mir 2 Stunden Block reinmache und sage, da mache ich nichts anderes. Nicht, dass dann irgendjemand mich emotional auflädt, eine dumme Frage kommt oder ich nochmal irgendwie was beantworten muss oder mit jemand rede oder mein Kopf nochmal in eine ganz andere Richtung schießt. Meinst du das damit, zu sagen, pass mal auf, wenn du so einen Ortstermin einberaumt hast, dann tust du nicht noch 5 Minuten vorher eine Mitarbeiterbesprechung machen und noch, ist das der Tipp?
Ja, zum Beispiel, genau das. Ja, das ist wichtig, dass ich nicht irgendwelche schon aufgeladenen Sachen noch mache und natürlich auch nicht auf den letzten Drücker ankommen oder sogar verspätet ankommen. Das würdigt ja jeder anders. Ich sehe das so, ja, interessiert mich ja gar nicht so. Ne? Wenn ich jetzt 10 Minuten zu spät gekommen bin, das ist mir nicht so wichtig, denn das, was hier läuft, interessiert mich ja gar nicht so. Einerseits also eine Würdigung der Leute, die alle zur richtigen Zeit kommen und andererseits natürlich selber unter dem Druck zu stehen, dass man sich verspätet, bedeutet, dass auch der Termin nicht entspannt abläuft. Und diese nicht entspannten Handwerker oder nicht entspannten Privatpersonen, die jetzt da in dem Fall sich gegenüberstehen, die reißen so einen Termin natürlich emotional auch runter. Faktisch bleibt ja alles das Gleiche. Die Heizungsanlage, die Trinkwasserinstallation ist die gleiche. Ja.
Also dann wäre der zweite Tipp zu sagen, du kannst an einem Ortstermin sowieso durch Argumentation, Wutausbrüche und sonstiges an dem Beweisfragen und dem, was du tust, nichts ändern.
Genau, die Beweisfragen stehen zu dem Zeitpunkt, die stehen schon. Ja. Und das zweite ist einfach, dass man dann nicht über irgendwelche Regelwerke schimpft. Das ist unprofessionell. Wenn jemand den Eindruck hat, dass Regelwerke nicht umsetzbar sind, dann soll er in die Gremien gehen, aber nicht auf einem Ortstermin mich in Frage stellen, wenn ich sage, Sie müssen aber folgende Werte einhalten bei dieser Anlage, folgende Abstände, Mindestabstände zu einer Wand einhalten, dann muss der nicht belehrend tätig werden und die Regelwerke umschreiben auf einem Ortstermin. Das ist kontraproduktiv und trägt auch nicht zu einer tollen Entscheidung oder sowas bei, dass ich dann davon beeindruckt bin, wie schlau er dieses Regelwerk umschreiben würde. Ne?
Ja. Ja, und wie du es vorher gesagt hast, was soll ich denn noch alles wissen? Ja,
also, ja, diese Fragestellung. Ne? Da hört man tatsächlich von diesen Handwerkern, die jahrelang in dem Bereich tätig sind, was soll ich denn noch alles wissen? Das kann es nicht sein. Natürlich muss der Handwerker, der diese teure Wärmepumpe einbaut, wissen, wie er die einzubauen hat. Und das muss ihn nicht der Laie zwischendurch darauf hinweisen, dass die zum Beispiel schallgedämmt eingebaut werden muss, damit sich nicht auf das Bauwerk etwas von den Vibrationen überträgt. Ja, dazu muss ihn nicht der Laie bringen, sondern das muss ihm klar sein und er muss in den Regelwerken oder in den jeweiligen Unterlagen der Hersteller, in den Montageanleitungen solche Sachen schon gelesen haben oder sich hat beibringen lassen. Ja.
Jetzt weiß das vielleicht ja auch der Betriebsinhaber, aber sieht dann, oh Mann, da hat mein Monteur totalen Mist gebaut. Und muss man dann schon achten, dass das nicht rausbricht, Mensch, das hat der so und so gemacht oder kommt ja auch nicht gut an wahrscheinlich, oder?
Dieses Delegieren von Verantwortung bringt gar nichts. Ne? Das muss ich einfach so mal sagen. Ne? Den schmeiß ich raus, wenn ich sowas dann höre. Ne? Den schmeiß ich raus, wenn ich das gewusst hätte, dass der so arbeitet, weiß ich doch, dass er das erstens mal nicht macht und zweitens hat er ja auch eine Aufsichtspflicht. Wenn er eine Anlage für 30.000 Euro einbaut, dann muss er sich vielleicht auch mal auf der Baustelle sehen lassen und gucken, ob die Anlage nachher gut geliefert wurde. Und wenn er das nicht getan hat, ist nicht sein Monteur alleine dafür verantwortlich, dass da nachher fehlerhaft gebaut wurde. Also diese Sprüche zum Beispiel auf den Ortsterminen, die sind kontraproduktiv auch und bringen eigentlich auch in der Substanz ja nichts. Ne? An den Fakten ändert das ja nichts.
Also quasi weiterer Tipp, einfach die Klappe halten.
Ja. Ja. Also nicht verschlimmern, indem man Verantwortung delegiert oder die Frage stellt, was soll ich denn noch alles wissen, sondern im Zweifel lieber schweigen und dann abwarten, wie die Regelwerke das denn jetzt letztendlich regulieren. Also abwarten, was dann vielleicht auch tatsächlich in dem Gutachten steht. Und dann kann man ja immer noch reagieren. Dann kann man professionell reagieren als Handwerker und sagen, bitte lieber Rechtsanwalt, schreib dem das. So kann das nicht sein. Das kann der Held so nicht gemeint haben. Bitte, er möge das doch einmal prüfen und nochmal Stellung beziehen. Dann kann man ja auf ein weiteres Gutachten nochmal warten. Das ist wirklich,
das gibt's dann auch.
Das gibt es auch. Wenn ich angezweifelt werde in meiner Entscheidung, das war nicht gemäß der Regel der Technik oder war gemäß der Regel der Technik, dann können natürlich beide Parteien sagen, über den Rechtsanwalt, über den jeweiligen Richter kommt dann die Fragestellung nochmal, ist es nicht auch so bewertbar gewesen? Wäre das nicht so bewertbar gewesen? Aber nicht während des Ortstermins da rumhampeln.
Rumhampeln,
ja, wenn es eindeutig ist, okay.
Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, der Ortstermin ist vorbei, alle Beteiligten fahren wieder nach Hause und mir fällt als Handwerker ein, oh shit, da hatte ich ja damals noch die Ausnahme Tralala oder XY oder im Regel noch den zweiten Abschnitt gelesen oder irgendwas. Und mir fällt es dann ein, dieses Dokument oder diesen Ding. Kannst du das dann noch als Sachverständiger mit berücksichtigen?
Jawohl, das kann man. Ja, also dann reicht man diese Sachen über das Gericht ein. Man schreibt nicht mich an, man ruft mich auch nicht nachmittags an, weil ich mit den Parteien nicht reden darf eigentlich einzeln. Denn wir könnten ja Sachen besprechen, die der andere nicht hört. Und deshalb das rechtliche Gehör gilt immer nur, wenn beide zuhören. Ja, also dann geht man übers Gericht und sagt, bitteschön, ich hätte gerne folgende Fakten noch gewürdigt. Und der Richter entscheidet dann, jo, das kriegt der Held auch zugeschickt. Und dann gucke ich schlau drauf und bewerte vielleicht tatsächlich anders. Ne?
Ja. Hast du noch einen weiteren Tipp?
Gut, entspannt. Nein, das ist so das. Ja, genau.
Andrea, wenn wir jetzt so drüber geredet haben und du bist ja da auch nicht im tagtäglichen Geschäft mit drin, oder? Was du machst zwar viel inhaltlich auf Rostec, aber so das, was er jetzt erzählt hat, konntest du das alles schon wissen?
Nee, auf keinen Fall. Da waren jetzt wohl viele spannende neue Sachen dabei für mich. Wir haben manchmal Gutachterfälle, einzelne, auch von unseren Fachzeitschriften, die wir übernehmen dürfen, wo wir so einzelne Fälle vorstellen. Das finde ich immer mega spannend, aber das war jetzt so ein guter Einblick mal aus der Sachverständigen-Sicht auch. Worauf kommt es an? Worauf muss ich achten? Wie soll ich mich nicht aufführen, wenn möglich?
Ich finde es auch ein spannendes Thema. Ich finde es
total toll.
Ich finde es sowohl für Handwerker spannend als auch für tatsächlich auch Bauherren. Weil ich kenne das immer wieder aus dem, wie ich es eingangs gesagt habe, aus dem Freundesbekanntenkreis, dass man halt immer wieder Themen hat. Und zu wissen, wie das nachher abläuft, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch den ein oder anderen Bauherrn interessiert. Elmar, ich habe noch einen Punkt, der mir bei deinen Tipps aufgefallen ist, wo ich mir überlege, was vielleicht auch noch spannend sein kann, sich zu überlegen, vorbereitet zu so einem Ortstermin gehen. Also zu sagen, pass mal auf, ich stehe da nachher nicht wie der Ochs vorm Berg, sondern ich denke mich nochmal in das Projekt rein, schaue mir nochmal nach, Regelwerke oder die Baudokumentation schaue ich mir nochmal an. Und wenn ich dann vor Ort bin, kann ich vielleicht, ja, du hast ja gesagt, beeinflussen kann ich dich nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du auch nicht immer alles sofort weißt und auch dann in der Nachbereitung nochmal gehst. Und wenn ich jetzt vor Ort bin und dir was gebe, so eine Seite oder ein Ausschnitt von dem Katalog von dem Hersteller und sag, schauen Sie hierher, Hersteller schreibt, in dem Fall tralala ist es so und in anderen Fällen ist es vielleicht nicht so und ich gebe dir das auf der Baustelle. Ist das dann Einflussnahme oder ist es dann, wie ist es? Genau, so ist besser. Wie ist es?
Also das, was du da anschneidest, ist ganz wichtig, habe ich eigentlich gar nicht selber eben berücksichtigt. Wenn man beweiskräftig nachweisen kann, dass die Anlagen super erstellt wurden, dann ist es gut, wenn man das auch vorträgt und dann nicht klagend vorträgt, sondern so, dass ich die Möglichkeit habe, das zu begreifen, so wie du es gerade beschrieben hast mit zum Beispiel einer Herstellerunterlage. Wenn ich dann sage, bitte, die darf ich heute nicht mitnehmen, die reichen Sie bitte übers Gericht ein, dann hat das den Hintergrund, dass ich vor Ort eigentlich nichts annehmen darf. Mhm. Es sei denn, beide Parteien sagen so, ja komm, wir verzichten darauf, dass Sie das über das Gericht einreichen. Der Sachverständige darf diese Unterlage heute schon mitnehmen. Dann würde ich mit nach Hause fahren und würde nochmal verifizieren, dass der Hersteller das wirklich schreibt, dass das nicht eine selbstgetippte Seite ist. Ja, und dann würde ich das mit würdigen im Sinne von, ja, das stimmt ja, da hat er ja eine tolle Idee gehabt und genau das umgesetzt, was der Hersteller gemacht hat. Also ein guter Hinweis deinerseits, den ich so jetzt für mich nicht präsent hatte als Tipp.
Okay, schön, cool. Danke. Also da müssten wir das fast vorher stellen, noch vor den gelassen auf die Baustelle gehen und ruhig sozusagen vorbereitet und sich einfach nochmal in die Baustelle reindenken, am besten ein paar Tage vorher, mit vielleicht auch mit Monteuren nochmal sprechen. Okay, cool. Also ich finde es super. Ich würde mich freuen, Elmar, wenn du ein, zwei Bilder rausfinden könntest, wenn wir die da dazu bringen können. Ich glaube, der Artikel, der bei dir kommt, Andrea, der wird auch cool, wenn wir schön die Tipps haben. Und es wäre natürlich super spannend, wenn wir, die Folge ist jetzt schon ein bisschen länger geworden, wie ursprünglich geplant. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir aus anderen Gewerken, auch andere Fails, nennen wir es mal, noch hätten und sagen könnten, wir schauen mal rein. Wir haben jetzt sehr viel Wärmepumpenthemen gehabt. Logischerweise mit SPZ-Monteur, ja. Und auch natürlich ein brandaktuelles Thema. Aber ich denke, das Gleiche hat es tatsächlich in vielen anderen Gewerken auch. Also eigentlich überall, wo gebaut wird, passieren Fehler. Ich bedanke mich bei euch beiden, Elmar und Andrea, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Für den Bauimpulse-Podcast eine, glaube ich, doch sehr unterhaltsame Folge mit mir dahingestellt habt. Und freue mich aufs nächste Mal mit euch beiden. Vielen Dank.
Ja, danke. Toll, dass wir dabei sein konnten. Schön, vielen war toll. Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
Bis zum nächsten Mal, Achim.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ciao. Ciao.